Fears we're on the brink of another global financial crisis.
Defended sovereignty from further Russian aggression.
Neue Hitze recording.
Climate crisis.
Das ist kein normaler Monsun, sagen pakistanische Klimaaktivisten.
Der hohe Preis ist um rund ein Viertel gestiegen.
Märkte, Mächte, Emissionen. Zur Lage der Welt. Mit Adam Tooze.
Ende Mai fand das erste Berlin Forum on Global Cooperation hier in der Heinrich-Böll-Stiftung statt. Dabei ging es um das Verhältnis Deutschlands zu dem Teil der Welt, in dem die Mehrheit der Menschheit lebt, also in Afrika, Asien und Lateinamerika. Dieses Berlin Forum veranstalten wir gemeinsam mit dem SLE an der Humboldt-Uni von nun an jährlich und streifen dabei auch viele Themen, die diesen Podcast berühren. Und warum erzähle ich das jetzt hier am Anfang? Weil wir dabei auch ein bekanntes Gesicht, und zwar Adam Tooze, Gesprächspartner hier im Podcast, aber auch Wirtschaftshistoriker und Professor in New York, mit dabei hatten. Und Adam, du hast eine sehr viel beachtete Rede zum Thema nachhaltige Entwicklung und die Krise der US-Hegemonie gehalten. Es ging um die Auswirkungen des Rückzugs der USA aus der Nachhaltigkeitsagenda, um ihre historische Rolle und vor allem auch, was das für Europa und den Rest der Welt bedeutet. Das Ganze war so spannend und wenn man deiner Analyse folgt, in der Tragweite auch ziemlich weitgehend, dass Jörg und ich dachten, wir müssen dazu mit dir nochmal diskutieren. Und weil viele dieser Themen auch das Spannungsfeld von unserem Podcast hier berühren, also Geopolitik, globale Ökonomie und die Klimakrise, dachten wir, warum nicht gleich einfach hier in unserer nächsten Folge. Und damit herzlich willkommen zu Märkte, Mächte, Emission. Mein Name ist Sarah Rippert.
Und ich bin Jörg Haas. Hallo Adam.
Hi.
Der Ausgangspunkt deiner Rede waren das Pariser Klimaabkommen und die Ziele nachhaltiger Entwicklung, die von der Generalversammlung der Vereinten Nationen 2015 beschlossen wurden und nach dem englischen Begriff SDGs abgekürzt werden. Zu diesen Zielen gehören unter anderem die Überwindung von Armut und Hunger, Gesundheit, Bildung, Geschlechtergleichheit, der Zugang zu sauberem Wasser und sauberer Energie, der Schutz von Klima und Artenvielfalt. Das sind nur einige von den 17 Zielen. Nun hat Trump sich von alledem zurückgezogen und diese ganze Agenda mehr oder weniger als woke und anti-amerikanisch denunziert. Adam, was ist da passiert und ist das überhaupt wichtig?
Ja, ich meine, du hast mich darauf aufmerksam gemacht, Jörg. Und das war an sich bezeichnend, weil sonst mich niemand darauf aufmerksam gemacht hat, was geschehen ist. Du bist ja da wirklich sehr, sehr gut im Bilde. Das war ein Treffen der United Nations in New York am 4. März dieses Jahres, an dem die amerikanische Delegation formell seine Abkehr und seine Opposition gegen die vormals im Grunde konsensfähigen nachhaltigen Entwicklungsziele. Und ich meine, man ist gewöhnt, dass die Amerikaner eine Absage erteilen an Kyoto in den 90er Jahren oder an Paris in der ersten Trump-Amtszeit, aber dass sie sie wirklich denunzieren und sagen, damit wollen wir nichts zu tun haben und wir werden Opposition jetzt machen dagegen. Und zwar dann diese politische Interpretation in dem Sinne, dass hier wirklich so eine entlarvende Geste gemacht wird. Wir sehen die Wahrheit und was hinter euren Zielen steckt, ist im Grunde eine liberale, woke Politik, mit der wir nichts zu tun haben wollen und dann weiter. Nicht nur, weil wir uns das so aussuchen, sondern weil die amerikanische Wählerschaft so entschieden hat. Das heißt, wir haben ein Mandat, dagegen zu oppositionieren. Und dann als dritte Bewegung, und wir unterstellen, dass im Grunde dahinter die Chinesen lauern, die CCP. Es ging konkret um eine Abstimmung, einen Tag der friedlichen Koexistenz und der Hoffnung zu deklarieren. Und die Amerikaner wollten nichts damit zu tun haben, weil friedliche Koexistenz ein Begriff aus dem Lexikon der Chinesen ist. Von der amerikanischen Seite her ist das eine gewisse Unabhängigkeitserklärung ist. Sie wollen mit diesem globalen Regime, mit diesem globalen Ziel nichts mehr zu tun haben. Das nehmen wir natürlich in verschiedenen Dimensionen wahr. Wir haben auch über USAID und so weiter gesprochen. Aber das ist hier die prinzipiellste, die ja ideologisch klarsten Stellungnahme, die wir, glaube ich, bisher gesehen haben in diesem Raum.
Du hast in deiner Rede auch die Nachhaltigkeitsziele als apolitisch, ja sogar antipolitisch beschrieben. Warum, das kannst du jetzt gleich auf jeden Fall, glaube ich, nochmal erklären, weil natürlich an sich der Gedanke bei den Zielen ja schon auch eine politische Agenda war. Ne? Also wir als Weltstaatengemeinschaft einigen uns darauf, dass wir etwas zur Bekämpfung der Klimakrise und zu Erreichen der nachhaltigen Entwicklung tun müssen. Und eine deiner Hauptthesen war, dass jetzt erfolgreiche Entwicklung, egal ob sie jetzt nachhaltig ist oder nicht, mit dem Fortsetzen der US-Hegemonie, wie wir sie jetzt in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, und mit politischer Stabilität im internationalen System nicht vereinbar sei. Kannst du uns erläutern, warum ist es so?
Ja, zum ersten Punkt zunächst. Ich finde diese Konfrontation in der UN im März bezeichnend und wichtig, auch unter anderem, weil ich denke, dass an der Kritik der Trumpschen Seite ja was ist. Also die sind ja nicht ganz falsch in ihrer Diagnose. Ich bin natürlich, wir sind in dieser Podcast, Böll, die Grünen, sind ihre Feinde. Und das ist sehr klar und hochpolitisch. Und die Politik, die wir vertreten, die Ziele, die wir vertreten, sind nicht ihre und werden im Moment in Amerika auf allen Ebenen, in jedem Bereich offensiv bekämpft von ihrer Seite. Und das meine ich mit dem Politischen und dem Unpolitischen. Ich denke, es wäre gut für uns zu denken, und wir glauben es auch im Grunde im Herzen, dass diese Ziele im Grunde selbstverständlich sind. Wer könnte gegen Hoffnung und nachhaltige Entwicklung sein? Es ist ein naturrechtliches Verständnis. Offensichtlich können alle Menschen guten Willens sich darauf einigen, dass das jetzt so sein muss. Das haben wir alle gemeinsam, dass wir das wollen. Und was die Republikaner, und das ist durchaus eine ernstzunehmende Kritik, in den Raum werfen, ist einfach zu sagen, nee, da machen wir nicht mit. Wir unterscheiden uns vor euch in unserer grundlegenden Philosophie. Wir glauben nicht an diese Problematik. Und das kann sich aus verschiedenen Quellen speisen, aus einem ganz, ganz dunklen Realismus, fast darwinischer Variante, wo es wirklich nur um den Überlebenskampf geht. Es kann aus einer anderen Theologie kommen als die Theologie der Naturrechte, die auch bemüht wird. Es kann sein, dass diese Leute wirklich an Endzeiten glauben und danach kommt die Erlösung und das Projekt und die gottgegebene Dynamik Amerikas ist etwas, das nicht aufgehalten werden kann. Es geht in solche Tiefen hinunter und es ist zum Teil einfach rein zynisch. Es geht wirklich hier um Interessen, die vertreten werden, die unterdrückt worden sind. Und das ist gerade bei den ESG, also bei dem Environmental Social Governance Goals, die zum Teil auch in die Unternehmensführung hineingebracht worden sind. Das wurde in Texas jetzt in letzter Zeit sehr bekämpft und gerade auch nach dieser Idee. Ihr schmuggelt da was rein, was im Grunde politisch ist, ihr wollt nur nicht sagen. Das ist eine Kritik, die man auf 100 Jahre mindestens zurückverfolgen kann bis Carl Schmitt. Man kann es in das 19. Jahrhundert, infolge der Französischen Revolution, ist das immer ein Punkt, die Konservative angeführt haben. Ihr aufgeklärten Menschen kommt uns mit der Natur. Und ihr wollt dadurch gewisserweise das Argument beenden, wir wollen da erstmal ansetzen. Konkret denke ich, dass wir tatsächlich an den Punkt gekommen sind, wo die Geopolitik hier wirklich einschneidend, also auch dann mobilisiert wird. Und der Punkt ist im Grunde einfach, wenn man nachhaltige Entwicklung wirklich großflächig und umfassend denkt, dann bedeutet das natürlich eine Verschiebung der globalen Hierarchie. Und die unterstellte naturrechtliche Vorstellung ist, dass wir im Grunde das alle begrüßen müssen. Und die Position der Amerikaner ist gar nicht. Ist nicht klar, dass wir das begrüßen. Und natürlich der herausragende Punkt ist China. China ist die große Entwicklungserfolgsstory der Menschheit jemals und stellt für die Amerikaner ein handfestes Problem dar. Aber wenn man sich unter anderem vorstellt, nehmen wir es mal ernst, okay, in Mexiko. Mexiko erreicht eine Vervierfachung seines Bruttosozialprodukts pro Kopf. Für Amerika ist das ein geopolitisches Problem, wenn Brasilien das tut. Oder man stellt sich die Geopolitik Afrikas vor, wenn Nigeria zum Beispiel sich stabilisieren würde auf dem Level der Türkei. Was Nigeria für ein Akteur wäre und der Realismus, der dahinter steckt, mit dem müssen auch progressive Menschen umgehen, ist die zugrunde liegende philosophische Anthropologie. Hinter den 15er Zielen, eines davon geht ja um Frieden, steckt die Vorstellung, wenn wir zu einer nachhaltigen, umfassenden Entwicklung kommen, führt das auch zu einer Befriedung der Welt, weil Konflikte weg sind, die sonst zum Krieg führen und zur Auseinandersetzung. Während eine realistische Sicht der wirtschaftlichen Entwicklung historisch ja eher darauf deuten würde, dass Entwicklung bedeutet Macht, Selbstermächtigung und auch Macht gegenüber anderen. Zunächst, um sich zu schützen, antikolonial, antiimperialistisch, konterhegemonial, aber dann eben auch, um sich zu behaupten, auch gegenüber anderen. Das heißt, wenn Nigeria jetzt als Staat die nachhaltige Entwicklung hinbekommen würde, was aus humanitärer Perspektive, Kindersterblichkeit, Müttersterblichkeit natürlich sehr zu begrüßen wäre, hätten wir es mit einem Machtstaat in Westafrika zu tun, das Ambitionen und Ziele hätte. Und darauf sind die SDGs 2015 überhaupt nicht vorbereitet. Das ist nicht Teil des Pakets gewesen. Und das ist die Wahrheit, die in diesem Trumpschen Stachel steckt, worüber wir, glaube ich, nachdenken müssen.
Ja, lass mich da mal einhaken. Aus einer Sicht, die erstmal die grundsätzliche Gleichheit der Menschen, die gleiche Menschenwürde und in dem Sinne auch den gleichen Anspruch auf ein gutes Leben, was mit Entwicklung zumindest im Grunde ja gedacht wird, sozusagen setzt, dann ist die Spannungen, die sich daraus aus dem internationalen politischen System geben, wenn man das eben nicht naiv interpretiert, dann eine politische Gestaltungsaufgabe. Also explizit, ja. Und ich finde, aus progressiver Sicht kann man darauf nicht verzichten. Und wenn man nicht naiv ist, dann muss man sagen, okay, dann ist es eine Herausforderung, diese Spannungen und das Umwerfen der globalen Hierarchien. Damit müssen wir dann halt umgehen. Also das müssen wir halt managen, darauf müssen wir politische Programmatik entwickeln und so weiter.
Aber komplexer wird, wenn, ich gebe dir ja vollkommen recht, das wirkliche Problem ist, dass es dann nicht mehr an uns liegt. Also wenn die anderen in Anführungszeichen befähigt sind, dann ist es nicht nur ein Problem, das wir managen müssen, sondern auf einmal bestimmen sie die Zukunft. Und das ist ja der Schock, zum Beispiel in der Begegnung mit Russland oder bei der Begegnung mit China oder Begegnung mit den Emiraten. Das sind ja Player, die einfach nicht nach unseren Regeln spielen wollen und die aber aus dieser allgemein anerkannten das Recht auf Entwicklung, darauf setzen sie ja. Das ist ja bei Putin zum Beispiel ganz fundamental. Was verleugnet wird, was er behauptet, ist ja, dass das russische Recht auf Selbstverwirklichung verhindert wird und das für ihn impliziert das, dass die Ukraine zu Russland gehört. Und ich meine, wenn man diesen Gedanken so weiterführt, dann enden wir haben bestimmt ein Managementproblem, aber noch schlimmer gewisserweise, die Welt ist nicht mehr unsere zu managen.
Naja, fair enough. Aber im Grunde sozusagen ein inklusiver Multilateralismus, den ich jetzt sozusagen als progressive Position mal postuliere, würde eigentlich sagen, okay, man muss diese aufsteigenden Mächte einbinden in den Multilateralismus und ein Stück weit verpflichten darauf. Auch darum kommt man so quasi nicht herum. Also deswegen ist natürlich die Reform des Sicherheitsrats überfällig und so weiter und so fort. Und sagen, okay, ihr seid sozusagen Teilhaber dieser Aufgabe, sowas wie globale Stabilität und Frieden trotz wechselnder Machtverhältnisse aufrechtzuerhalten.
Das ist die normative Position, das ist die G20-Vision. Und ich, die Amerikaner sagen, altes Spiel, machen wir nicht mehr. Dafür sind wir nicht mehr zu haben, sorry. Was wir wollen, ist nicht Pluralität. Wir wollen kein multipolares System. Wir wollen ein Hegemon sein. Wir wollen die Nummer eins sein. Wir wollen mindestens die Nummer zwei oder neben China stehen. Und die anderen müssen sich dann halt entscheiden.
Genau, und das ist sicherlich die Differenz, die normative Differenz, die uns von jemandem wie Trump trennt.
Aber nicht nur Trump. Ich meine, das ist ja auch das Missverständnis, denke ich. Wenn man tief in das amerikanische Establishment hineinschaut, so anders ist es bei den beiden Leuten dann auch nicht gewesen. Die haben da auch ihre Probleme. Und worauf ich hinaus will, ist, dass die SDGs, dass dieser Nachhaltigkeitsbegriff so unproblematisch war, hat, und das ist die Tragik, unter anderem mit seiner Nichtverwirklichung zu tun. Also diese Idee war selbstverständlich, solange wir alle im Hinterkopf wussten, wird sowieso nie. Und das ist die wirkliche Tragik hier. Und das würde ich uns auch in Europa sagen, wir Gutmenschen in Europa zum Vorwurf machen, haben wir uns eigentlich jemals wirklich vorgestellt, wie diese Welt aussieht? Und meine Idee ist, dass die Konservativen da gewisserweise, die nehmen es ernst, die denken weiter und sagen, nee, ihr spinnt. Nicht mit uns.
Da würde ich auch einhaken, dass es natürlich auch fatal ist, weil, also als man sich dann entschieden hat, das zu machen, da waren ja ganz viele Hoffnungen mit verbunden. Gerade, ne, was die Länder des sogenannten globalen Südens angeht, die haben das ja total ernst genommen, weil sie genau wussten, das betrifft uns. Wenn wir das nicht als Gemeinschaft schaffen, als individuelles Land, werden wir da deutlich Probleme haben oder zumindest Schwierigkeiten. So, und indem dann Europa und die USA gesagt haben, wir lassen uns drauf ein, haben sie sich natürlich auch als Mitakteur zu diesem System gemacht, in dem eben ne, auf multinationaler Ebene man gemeinsam versucht, diese Probleme oder Herausforderungen in einer Form der Kooperation anzugehen. So, und wenn du jetzt sagst, naja, eigentlich haben sie sich dann halt nicht bis zum Ende durchdacht, was das eigentlich heißt und die Machtdimension, die damit dann verbunden ist, dann muss man natürlich auch fragen, ja, und was heißt das jetzt auch für diese Länder, die eben so stark davon abhängig sind? So, weil die natürlich in den letzten Jahren ja auch zu Recht frustriert sind, sich zum Teil abgewendet haben, eben sehen, dass viele dieser Versprechen nicht mit Leben gefüllt werden.
Sie müssen es für sich selbst tun. Das habe ich zum ersten Mal in dieser Form so direkt in Bezug auf SDGs in Südafrika gehört, im Rahmen von Diskussionen über die Just Energy Transitions Partnerships. So ein elaborates Konstrukt, das aus COP26 Glasgow rauskam, wo Milliarden aus Europa und Amerika kommen sollten, um die Energiewende in Südafrika zu beschleunigen, haben wir auf der Pod schon mal besprochen. Und es kam nichts. Und wenn du dich mit den wirklich super smarten, engagierten südafrikanischen Kolleginnen darüber unterhalten hast, haben sie einfach zu einem bestimmten Punkt einfach gesagt, der Schluss daraus, welche Erkenntnis ziehen wir daraus? Wir müssen es selbst tun. Wir müssen es aus eigenen Stücken für uns selbst tun. Hier gibt es wirklich keine eigentliche Partnerschaft. Und das sind Projekte, die als Erfolge gelten, die nicht einfach gecancelt worden sind, sondern wir haben weitergemacht. Und alle Leute, die beteiligt sind, sind ja guten Willens und meinen das sehr ernst, aber das Geld kommt nicht. Und es braucht wirklich Geld. Und ich will nicht verschweigen, dass es in Südafrika tiefe, tiefe Konflikte und Probleme gibt. Es geht viel über Geld hinaus. Aber wenn das Geld nicht kommt, dann kommt man zu dieser bitteren Entschluss. Und das ist die Antwort, glaube ich, auf deinen Befund. Absolut. Es treibt die polyzentrische Entwicklung nur noch weiter an.
Ja, das stimmt. Also das habe ich auch in verschiedenen Gesprächen, gerade im afrikanischen Raum, verstärkt gehört. Eine gewisse Verbitterung oder eine, ja, nach dem Rückzug ne, von USAID etc., so eine bittere Entschlossenheit, okay, dann müssen wir es halt alleine schaffen. Also eine Rückbesinnung auf eigene Stärke, eigene Ressourcen, Panafrikanismus, nochmal stärker afrikanische Integration und so weiter. Ob das am Ende, also wie weit das trägt, realpolitisch, ökonomisch, ist eine andere Frage, aber es gibt schon eine Desillusionierung auf jeden Fall.
Und ich meine, es gibt positive Beispiele, positive in Anführungszeichen, komplexe Beispiele. Rwanda zum Beispiel wäre das bezeichnende Modell eines afrikanischen Akteurs, die unter einer starken und autoritären Führung gewisserweise ein Entwicklungsmodell vorgelegt hat. Und es ist nicht autark, sondern transactional, wie es Trump versteht. Es geht immer Gegenleistung. Sie machen etwas und werden dafür in irgendeiner Weise entlohnt. Sie warten auf nichts, sondern sagen, okay, ihr braucht Peacekeepers in Mosambik, wir sind dafür zu haben. Und da gibt es gewisserweise dann eine Entschädigung. Man beweist seinen Nutzwert. Aber das ist natürlich ein ganz anderes Modell als dieses naturrechtliche. Es gibt gemeinsame Probleme. Die Chinesen reden über Communities of Fate, also Gemeinschaften des Schicksals. All das fällt weg und wird ersetzt durch, was kannst du für mich machen?
Ja, also dieser Nachhaltigkeitsdiskurs von 2015, der hat ja zwei Dinge miteinander verbunden, die auch ein Stück weit im Konflikt stehen oder historisch gesehen als im Konflikt verstanden wurde, nämlich die Entwicklungsagenda und die Umweltagenda. Ja, also das war sozusagen der historische Konflikt, der damit ein Stück weit befriedet wurde in einer Art Kompromissformel. Und er drückt ja eigentlich aus eine historische Notwendigkeit, wo der Süden nicht auf sein Recht auf Entwicklung verzichten will, verständlicherweise und völlig nachvollziehbarerweise. Und umgekehrt man aus ökologischer Sicht sagen muss, ja, und man kann auf den Klimaschutz nicht verzichten, weil es gibt die Grenzen des Planeten, es gibt die entsprechenden Reaktionen des Klimasystems. Also es ist so eine Art von historischem Kompromiss, der ja noch nicht eine real wirtschaftliche Basis hatte, über weite Strecken, also seit 1992. Wir hatten noch keine billigen erneuerbaren Energien, wir hatten ganz viele Möglichkeiten nicht. Also ich verstehe es ein Stück weit, diese Beschwörung der nachhaltigen Entwicklung als gemeinsame Grundlage, als gemeinsames Ziel, als eine Form kollektiver Autosuggestion, also eine Form, wo, weil es eben kein Hegemon gab, eine weltweite Ökodiktatur in Anführungszeichen, wo die Vereinten Nationen alle drauf hätte verpflichten können und zwingen können, ist so ein Entschluss sozusagen, der auf die SDGs, auf das Pariser Klimaabkommen, eine Form kollektiver Autosuggestion, die sozusagen sagt, okay, wir können das und wir sind alle gemeinsam dahingehend unterwegs. Und ich finde es eigentlich legitim zu sagen, diese naive Autosuggestion als politisches Tool einzusetzen, wenn man nicht andere Machtmittel hat, was man faktisch nicht hatte.
Autosuggestion, ich meine, ich weiß genau, was du meinst, aber unterschätzen wir es nicht ein bisschen in dem Sinne, dass, ich meine, Innovation wird ja durch gewisserweise eine fiktive Projektion in die Zukunft eines bisher noch nicht Möglichen als Möglichkeit. Ich meine, der berühmte Spruch von Silicon Valley ist fake it till you make it. Tu so, bis es wahr wird, bis du es wahr machen kannst. Und der Realismus, der dahinter steckt, hinter dieser Zukünftigkeit, hinter dieser Projektion, nennen Sie nicht Auto, sondern Suggestion, sondern einfach nur Projektion, war ja, dass durch Mobilisierung von Ressourcen, investiv, in die Zukunft gehend, ohne sicheren Ausgang und Innovation, um gesellschaftliche Umstellung und politische Umstellung eine neue Welt geschaffen werden kann. Und ich meine, den großen Teil, wir besprechen das ja im Pod ständig, findet ja eine absolut massive Umstellung statt. Ich meine, das ist ja nicht zu verleugnen. Ich glaube, in den letzten Datensätzen vom IEA sind die erneuerbaren Energieinvestitionen nicht nur größer jetzt als die fossilen, sondern zweimal größer als die fossilen. Also der Wandel findet statt und das war ja eine solche Projektion. Also die Veränderung ist da. Was aber jetzt, glaube ich, zerbröckelt, ist Sarahs Selbstverständlichkeit, ist dieses Natürliche, müssen doch alle dafür sein, das ist weg. Und es wird ersetzt durch, okay, Pakistan kauft sich in grauen Mengen die Photovoltaik in China ein. Und während wir darüber spekulieren, ob in der Photovoltaik, in den Batterien, irgendeine Geheimchip der Chinesen drin steckt. Also wir streiten jetzt über dieses Zeug, ohne jetzt einfach nur Zukunft zu machen. Oder wir streiten über die Zukunft in einer Weise, die in diesem ersten Modell irgendwie nicht intendiert war. Aber darum geht's, denke ich. Ich würde nicht sagen, dass wir jetzt Zukunft aufgeben, sondern jede Handlung impliziert eine Projektion, eine Art von Suggestion. Also selbst die Vorstellung, dass ich meine, das würde ich den Deutschen vorwerfen, dass alles beim Alten bleibt, wenn man nichts tut, ist ja vielleicht die allergrößte Autosuggestion unter den gegenwärtigen Umständen. Ich meine, die Vorstellung, das Scholz-Versprechen, dass man gewisserweise so stolz so weiterleben darf, wie man gewöhnlich im Moment in Deutschland lebt. Das ist der utopischste Versprechen, das es überhaupt gibt. Oder Biden. Niemand wird von zu Hause weggehen müssen, um einen guten Job zu bekommen. Ich meine, das ist ein Irrsinn geradezu angesichts der Umstände. Das heißt, aus diesem Projektieren kommen wir nicht heraus. Die Frage ist nur, in welche Richtung lenken wir es? Tun wir es gemeinsam? Was sind die zugrunde liegenden Prämissen? Und im Moment findet Wandel halt unter anderen Prämissen und weniger gemeinsam unter der Annahme des Konfliktes, realistischer in der Einschätzung der Finanzmittel, die zur Verfügung stehen, aber auch realistischer in Sachen Technik. Und vor 20 Jahren, zur Zeit von 92, genau wie du sagtest, Rio damals, erster große Klimagipfel der neueren Zeit, gab es ja diese Technik, die es jetzt für praktisch nichts gibt. Das heißt, ich wollte in diesem Vortrag bestimmt nicht gewisserweise jetzt Zukunft absagen oder kollektive Projektion absagen. Ich wollte wirklich nur historisch bedingt sagen, das, was wir das letzte Jahrzehnt gemacht haben, das ist futsch, das ist zerbrochen. Das kriegt man nicht so ohne weiteres wieder zusammen. Man kann natürlich Teile kitten und immer noch was Brauchbares draus machen, aber dieses runde, heile Ding, das Sarah beschwörte, das ist weg, das ist wirklich futsch. Und das war, glaube ich, immer fragil. Und ich will jetzt aber nicht zynisch sagen, es ist befreiend jetzt zu wissen, dass alles futsch ist, weil heile Welt träumen ist nicht falsch. Aber es hat nicht sehr weit geführt, muss man sagen. Also das ist ja das andere. Also wenn jetzt die SDGs von den Europäern gut bestückt gewesen wären und man hätte riesen Fortschritte gemacht, ist ja nicht. Und in diesem Sinne, realistischer jetzt in die Zukunft zu blicken, ja, ist unsere Aufgabe.
Also ich glaube, zur Frage, wie man jetzt damit umgeht, kommen wir ja noch. Ich würde noch die Frage stellen davor, wer muss jetzt eigentlich auch was machen oder wo sind die Unterschiede zwischen den Ländern? Also weil hier in Deutschland und Europa ist natürlich ganz klares Ziel seit Jahren, wir müssen massiv Emissionen senken, es gibt jetzt zig Instrumente dafür und so weiter. Und gleichzeitig hast du ja in deinem Vortrag auch deutlich gemacht, dass der Anteil der Emissionen Europas im globalen Maßstab eigentlich vergleichsweise gering ist. Zunehmend. Also ne, wenn man historisch sich das anschaut, dann natürlich nicht, weil Europa war einer der maßgeblichen Emittenten in der Vergangenheit. Das ist auf jeden Fall so. Und gleichzeitig jetzt mit den aufstrebenden Mittelmächten wie China, Indien und so weiter hat sich das natürlich extrem stark auch verlagert. Und du hattest da dieses Beispiel auch der schwer zu dekarbonisierenden Sektoren genannt, also Stahl und Zement, wo ja gerade wir in Deutschland immer denken, die Stahlindustrie spielt eine riesige Rolle. Wir müssen uns überlegen, wie können wir die dekarbonisieren. ThyssenKrupp, ne, eines der ganz großen globalen Unternehmen. Und trotzdem hattest du aufgezeigt, im globalen Maßstab steht jetzt zum Beispiel ThyssenKrupp, was die Stahlproduktion angeht, ich glaube an 40. Stelle. Also das heißt, es ist vergleichsweise gering.
0,5% der globalen Produktion. Genau. Also kein Riese, ein Zwerg im Grunde oder so mittelmäßig. Ja. Mittelschüler, also nicht in keiner Weise führend, technologisch möglicherweise weder kommerziell noch von der Produktion her ein bestimmender Faktor in der Weltstahlindustrie.
Ja, und gleichzeitig ja Indien und China, die sowohl bei Zement wie Stahl eine riesige Rolle spielen. Deshalb die Frage, natürlich muss Europa weiter daran arbeiten, die Emissionen zu reduzieren, aber wir müssten uns ja auch viel stärker auf diese Länder wie Indien und China fokussieren, wo eben diese Emissionen massiv zunehmen.
Ich will in keiner Weise bestreiten, dass es natürlich gut wäre, wenn Europa seine Versprechen einlösen würde und tatsächlich dekarbonisieren würde. Und Deutschland ist da, man muss es wirklich sagen, Klimasünder. Es ist zwar politisch Vorreiter gewesen und hat bestimmte Instrumente, Einspeisetarif etc. maßgeblich bestimmt. Und in den späten 2000er war es wirklich weltweit führend und hat den Markt für China eröffnet. Aber de facto ist Deutschlands dekarbonisierend hinterherschleppend im Vergleich zu relevanten europäischen Vergleichsstaaten. Nehmen wir England, nehmen wir Frankreich, englische Dekarbonisierung, britische Dekarbonisierung, 2/3 seit dem Höchststand, Frankreich weit über 50% und ganz wichtig, der Endpunkt für beide ist um die 4 Tonnen pro Kopf pro Jahr. Deutschland hat nicht mal eine 50%ige Dekarbonisierung seit Spitzenausstoß geschafft. Und der Stand gegenwärtig über 7 Tonnen. Das heißt, der Diskurs, dass hier Deutschland irgendwie viel getan hat und führend ist, muss aufhören. Er ist postfaktisch. Ist nicht. Deutschland hat eine grüne Partei und hat neue Modelle entwickelt und hat ziemlich viel investiert und ungeheuer viel Lärm drum gemacht, aber nicht tatsächlich dekarbonisiert. Es ist auf chinesischem Niveau durchschnittlich bei einem Wohlstand, das unvergleichbar höher ist mit Jahrzehnten des Vorlaufs vor den Chinesen und sie sind mittlerweile ungefähr gleich auf in Sachen Ausstoß. Und das hat mit handfester Interessenspolitik innerhalb Deutschlands zu tun. Es ist ganz klar, was da abgelaufen ist. Stell dir das mal kurz vor, was für ein Kompromiss in Deutschland ausgekommen ist bei Kohle, ein Windsinteresse im Vergleich. Also die deutsche Demokratie hat sich in keiner Weise wirklich widerstandsfähig gezeigt gegenüber massiver Interessenseinwirkung und den grundlegenden Widerstand einer Bevölkerung, die Autos liebt. Es ist ein solcher Unterschied, in Berlin zu sein als in New York. Niemand in New York liebt Autos. Nicht in dem Sinne, wie die Menschen in Berlin die Autos lieben. Man sieht ja diese wunderbaren Schlitten, die Dudes, die am Wochenende die Motoren laufen lassen. Das ist ja eine Kultur der Automobilisierung, wie wir sie in New York nicht kennen. Die Autos in New York sind kaputt. Niemand kauft ein schönes Auto. Man muss da wirklich realisieren, was los ist. Okay, einfach nur mal zur Einrahmung. Klar, es wäre gut, wenn Europa noch mehr tun würde. Absolut notwendig. Aber der tiefere Punkt ist die Agency. Wer ist hier überhaupt der Akteur? Die entscheidende Entwicklung ist, dass wir die Gelegenheit verpasst haben, die zentralen Akteure in diesem Wandel zu sein. Sie war da, die Erkenntnis war da, die westeuropäischen, amerikanischen Wissenschaftlerinnen haben dieses Feld bestimmt. Wir haben den Rahmen gegeben, Europa hat ganz wichtige Funktionen erfüllt in der Aufrechterhaltung des UN-Systems. In entscheidenden Momenten waren die Europäer da und auch zu mindestens nominellen Opfern bereit, um die Verhandlungsbasis zu halten. Aber der Moment, in dem Europa gewisserweise bestimmt und sagen, wie du meintest, hier müssen wir was tun, ist vorbei. Die Realität, auf der man sich anpassen muss, ist diese bescheidene Rolle, im Grunde einfach nur Hausarbeiten zu machen. 7 Tonnen ist ein Skandal für ein Land wie Deutschland im Jahr. Es ist ein Skandal. Erstmal das und bis man das auf 4 oder 5 runter hat, einfach geradezu keine große Sprache mehr über dieses Thema führen. Es ist nicht, sind nicht amerikanische Verhältnisse oder Kanada oder Australien, aber es ist ziemlich schockierend, wenn man sich die Politik der gegenwärtigen Regierung in Deutschland anschaut, die im Grunde darauf abzielt, nichts zu tun. Denn worüber man sich nicht wundern sollte, ist, dass gewisserweise der Stab im Staffellauf hier abgegeben worden ist. Und wir sind jetzt der ausgelaugte Läufer, der dann so ein bisschen durch die Gegend trudelt. Und die, die mit dem Stab laufen, das sind nicht Mittelmächte mehr. Entschuldigung, China ist keine Mittelmacht. China ist die größte Macht im materiellen Sinne, die die Menschheit je gesehen hat. jemals. Viel größer von der Produktionsmenge her als Amerika zum Beispiel. Doppelt so groß, rund geschätzt, sagen wir mal, wäre der Ausgangspunkt. Also wir haben es mit einem welthistorischen Phänomen zu tun, für die gewisserweise Europa die Vorbereitung war. Stahl ist sehr bezeichnend dafür und deshalb habe ich auch besonders angeführt. Es ist ja der Leitsektor der zweiten industriellen Revolution, Stahl- und Kohlegemeinschaft für Europa bestimmen. Das war ja wirklich der harte Kern der Machtpolitik. Und jetzt, ja, ThyssenKrupp auf dem 40. Platz, nicht mehr im Spiel. Heißt nicht, dass man sie nicht fördern sollte, um innovative Forschung zu machen. Warum nicht? Aber bis sich das auf die chinesischen und indischen Giganten überträgt, hat man gar nicht damit angefangen, Dekarbonisierung zu machen.
Ja, aber ich meine, vielleicht muss man es umgekehrt sehen, Adam. Also vielleicht ist schon ein Stück weit die Rolle Europas, nicht die Tonnen, die Masse zu liefern, weil es einfach zu klein ist oder auch Deutschlands, sondern ein Stück weit an ein paar Stellen schwierige Dinge anzupacken.
Wäre super. Ich finde es super, wenn Deutschland schwierige Dekarbonisierungsaufgaben anpacken würde. Ja, es wäre richtig gut.
Wie gesagt, das erste Jahrzehnt der 2000er Jahre in Deutschland war ein durch Rot-Grün damals zustande gebracht, ja, die erneuerbaren Energien auf einem Stück ihres Kostenpfads, ihrer Kostenreduktion mit heruntergetrieben und vorangetrieben, war historisch wichtig. Genau, und da könnte man sich natürlich schon vorstellen zu sagen, okay, wenn jetzt Thyssen meinetwegen diese Dekarbonisierung voranbringt, da werden sich die Stahlgiganten aus Indien und aus Asien das zumindest mal sehr interessiert angucken. Und man müsste sich dann gucken, okay, welche Joint Ventures sind eigentlich möglich? Nicht, dass wir diese Technologie dann für uns behalten, sondern...
Und wir sollen sie ärgern. Lass uns doch SIBA machen und schauen, wie die Inder reagieren. Ich finde das gut. Also als Stachel zu dienen, als Ansporn. Aber ich meine, wenn du dich zurückerinnerst an Deutschland der 2000er, ich kann dir nur recht geben, aber wo ist dieses Deutschland hin? In den 2010er Jahren war es nicht mehr da. Und das weißt du besser als ich, aber man muss sich ja nur die Eurozone-Krise ist ja ein Schlag gegen die Energiewende, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa, vor allem dort, wo es wirklich dann anlief, wo es wirklich Sonne gibt in Europa, doch nicht in Deutschland, sondern Spanien, Italien, wo sie wirklich massiv auch Solar ausgebaut haben. Auf deutschem Niveau ist alles unterbrochen 2011. Das sieht man direkt in der Statistik. Das ist keine chinesische Invasion, die das macht, sondern es ist die Eurozone-Krise. Absolut, dieses Deutschland fände ich eine tolle Idee. Wäre schön.
Ja, insofern, also deutsche Klimastrategie neu denken hinsichtlich seines potenziellen Einflusses auf die Teile der Welt oder europäische Klimastrategie auf den Teil der Welt, wo wirklich die großen Emissionen sind, das fände ich wirklich nochmal eine Aufgabe, wo es nochmal drüber nachgedacht werden muss. Da würde ich sagen, als auch im grünen Diskurs noch viel zu viel sozusagen inward looking, also nach innen geguckt. Und ich glaube, wir sollten wirklich schauen, welchen Einfluss haben wir. Und wir sind jetzt nicht, wir beherrschen nicht die Welt zum Glück, aber wir sind jetzt auch nicht, keine Ahnung, Botswana.
Nee, ich habe das ja auch bewusst so inszeniert. Ich meine, die Zementindustrie, die sollten wir uns sehr genau anschauen. Da haben europäische Produzenten, deutsche, französische, Schweizer Firmen eine wirklich entscheidende Rolle. Und das wäre was Tolles. Denn das ist ja ein sehr, sehr, sehr wichtiger, gewichtiger Faktor. Europa ist präsent, es gibt große Firmen, es gibt da auch Verbunde und First-Mover-Truppen, all das. Das wäre etwas, wo auch von der Größe her quantitativ die Relevanz wäre. Und ich meine, wer die Deutschen wirklich dazu bringt, nicht diese schönen Verbrenner zu fahren, ist auch ein Held. Aber es ist noch nicht geschehen. Wenn man das Stadtbild Berlins mit Shanghai vergleicht, insgesamt natürlich, der Vergleich hinkt, aber... Ein allein von dem, was auf der Straße rumrollt, ist schon sehr dramatisch der Unterschied.
Aber ich würde sagen, die Deutschen werden ja dafür bestraft, oder die deutschen Konzerne. Und das ist ja das ist sozusagen eine bittere Lektion, die uns sozusagen die Weltgeschichte da gibt. Wer hinterher glaubt, da hinterherrennen zu können oder auf dem Alten sich ausruht, den bestraft eben auch das Leben oder die wirtschaftliche Entwicklung. Und ich hoffe, dass ja die deutsche Politik da so ein bisschen wieder die Kurve kriegt. Ja.
Und dass auch die Belegschaft, die Menschen, die Männer und Frauen, die in diesen Fabriken arbeiten, dann auch nicht geopfert werden, diesem Managementversagen. Auch zurückblicken, das ist ja auch eine Frage, Jörg, wenn man in die 2000er zurückblickt, denn da wurden ja die Weichen gestellt, wie du gesagt hast, auf der einen Seite die Energiewende in Deutschland mit der Elektrifizierung der Grünen, aber auf der anderen Seite das chinesische Elektroautoprogramm geht auf 2005 zurück, unter anderem damals in Zusammenarbeit mit deutschen Ingenieuren. Und was ist geschehen? Wiederum, denke ich, in den 2010ern muss man sagen, dass da irgendwas nicht funkte. Für Historikerinnen wird das eine wichtige Aufgabe sein, festzustellen, wie man dort den Anschluss, auch wie du vorhin sagtest, wie man sich in der Vorstellung der Mobilität irgendwie nicht mehr mitkam und festklammerte an der Perfektionierung der gegenwärtigen Technologie.
Ja, ich glaube, ein Schlüsselpunkt war tatsächlich der Dieselskandal. Ja. Also die deutsche Motorentechnik, die weltweit führend war, gerade im Diesel. Und die Ingenieure in Wolfsburg, aber auch in Unterturkheim und anderswo, die sozusagen gesagt haben, hier, wir können aus dem Diesel noch was rausholen, da geht noch was.
Turbodiesel.
Ja, man hat da einiges erreicht, ja.
Also, Unglaubliches erreicht.
Es gab regulatorisch die europäischen Flottengrenzwerte. Das war das Instrument, was man hatte, in Anführungszeichen technologieneutral. Und das hat es den Konzern erlaubt, die alte Schiene noch ein bisschen weiter zu fahren, anstelle zur Sprunginnovation zu kommen. Und dann kam erst Tesla und dann kamen die Chinesen und ja, bitter. Ja, und dann hat man noch getrickst.
Ich will nur rekurrieren auf deinen Punkt, dass es wirklich auch um diese Imagination geht. Wie stellt man sich die Zukunft vor? Und die Diesel-Turbo-Lader-Geschichten, die jetzt die Straßen dominieren nach wie vor, sind ja auch eine Projektion der Zukunft. Ganz anders als die Wagen, die in den 80er rumrollten. Aber eben eine, die nur einen bescheidenen Schritt gewisserweise über das bereits Bekannte hinaus waren und nicht wirklich eine radikale Neudenke des Autos und der Automobilität.
Naja, also als ein bisschen Teilhaber dieser Geschichte muss ich sagen, die Ökoszene hatte eine Schwäche im Verkehrsbereich und das war, dass man diejenigen, die etwas radikaler ökologisch gedacht haben, haben das Auto generell abgelehnt. Gesagt, okay, wir müssen Fahrrad fahren und ÖPNV ausbauen. Also man hat sich um das Auto in dem Sinne keine Gedanken gemacht. Und dann gab es eine kleine Szene von erneuerbaren Energienenthusiasten, die haben über lange Zeit von Biofuels geträumt und das propagiert. Und das batterieelektrische Auto hatte man in den Nullerjahren nicht wirklich auf dem Schirm.
Ja, und die Japaner haben ja viel mit Wasserstoff gemacht. Es gibt ja da eine ganze Reihe von Optionen.
Dann gab es diese Wasserstoffillusion, würde ich jetzt mal so sagen. Und das batterieelektrische Auto hatten wenige auf dem Radar. Und es gab dafür praktisch keine Lobby. Und also ich glaube, was man politisch ja auch sagen muss, der letztlich technologieneutrale Ansatz, der sozusagen nur regulatorisch über Flottengrenzwerte gearbeitet hat, im Grunde nicht vorausschauend sowas wie Sprunginnovationen gedacht und gefördert. Und ich glaube, es ist eine der großen Schwächen im deutschen und europäischen System.
Vielleicht jetzt zum Schluss nochmal die Frage mit all dem, was wir jetzt irgendwie diskutiert, skizziert haben, was jetzt? Du hast gesagt, also im Prinzip müssen jetzt Länder einfach selber stärker Verantwortung übernehmen, weil auf globaler Ebene manche dieser Abkommen gewissermaßen gescheitert sind beziehungsweise nicht ausreichend mit Leben gefüllt werden oder der Konsens, das überhaupt in dem Rahmen noch zu machen, nicht mehr da ist. So, jetzt ist aber natürlich die Frage, können Länder das tatsächlich im eigenen Maßstab ausreichend tun? Und ich spreche jetzt nicht über Deutschland oder andere europäische Länder, die haben sicherlich die Ressourcen, da fehlt es manchmal, glaube ich, einfach nur an Wille. Aber die lateinamerikanischen Länder oder auch in Afrika, die natürlich auch Teil dieser Agenda waren, weil man sich erhofft hat, dass da auch Unterstützung von anderen Ländern kommt. Weil wenn du halt unter einer starken Armutsquote leidest, dann ist es gar nicht so einfach überhaupt, irgendwie eine ganze Industrie aufzubauen, die dann potenziell in Zukunft Einnahmen generieren und Wohlstand für die weitere Bevölkerung erreichen kann. Deshalb also da die Frage, wie würde das tatsächlich ablaufen oder was schwebt dir davor? Was macht man jetzt mit diesen Instrumenten oder was für andere braucht es?
Ich sehe keine Alternative zu einer China-zentrierten multipolaren Ansatz. Ich meine, China ist entscheidend, es ist rund ein Drittel des Ausstoßes ist im Moment, ist in den erneuerbaren Energiesektoren absolut dominant. Es hat die Wachstumsdynamik, es hat die Erfahrung im Netzausbau, es hat die Batterie, Elektrobatterieautos. Und ich denke, wir müssen das System neu ausrichten, in dem Sinne, dass die historische Ökopolitik, Klimapolitik wurde um Amerika und Europa herum organisiert, wobei Europa gewisserweise die Amerikaner immer hineinzerren wollte und mal waren die Amerikaner zu haben und mal nicht. Und das funktioniert nicht als Modell. Die Amerikaner ist einfach strukturell kein Verlass und muss davon ausgehen, dass sie einen eingebunkerten fossilen Weg jetzt gehen wollen. Das heißt, die großen Energieimporteure, und das sind nun mal die großen asiatischen Volkswirtschaften, China und Indien und Europa als Energieimporteur, haben strukturelle Interessen gemeinsam, sind nicht abtrünnig im Verhältnis zu der wissenschaftlich fundierten nachhaltigen Entwicklungsagenda und sollten es gemeinsam machen. Wie man das ausgestaltet und wie man die schwerwiegenden Fragen einer geopolitischen Annäherung an China in jeder Hinsicht, aber gerade auch in dieser, wie man das managt, Das ist der politische Gestaltungsspielraum, auf dem Jörg auch am Anfang unserer Unterhaltung abhob. Das ist die Gestaltungsfrage. Wie kriegt man das hin? Kann man tatsächlich zum Beispiel, was weiß ich, CBAM, also das europäische Carbonbepreisungssystem, an ein chinesisches anschließen? Das wäre ein wirklich wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Wenn wir uns einigen, dass es keine Alternative zu chinesischen Solarpaneelen gibt, wie machen wir das vertretbar, vereinbar? Wie können die Europäer damit einen Kompromiss machen und dann gemeinsam ihren möglichst schnellen Ausbau in den Ländern fördern, die sonst zur Kohle greifen und die sonst auch vom One Belt Road Road, von dem chinesischen Programm in die Kohlerichtung geleitet worden sind? Jörg hat es mal in sehr schöner Weise als Power Slide beschrieben. Also wie können wir gleichzeitig beschleunigen und bremsen? Wirklich massiv Kohle abbremsen, da haben die Chinesen ein Kohlekompromissproblem, das stellt alles in Europa bisher dagewesen in den Schatten. Und auf der anderen Seite, wie kann man die erneuerbare Seite beschleunigen? Und das ist die zentrale Frage für die europäische Politik in diesem Sinne sein. Alles andere geht an den globalen Realitäten vorbei. Also dieser EU-Ansatz der Rivalität mit China in Afrika, nur wenn das gewisserweise eine gegenseitige Ansporn ist. Sonst ist es, scheint mir meiner Meinung nach, illusionär einfach. Vor allem, wenn die Amerikaner mit den Europäern nicht mitspielen. Und das sollte man erstmal einfach abschreiben als Alternative. Das heißt nicht jetzt Kapitulation an China, all das, darum geht's nicht, sondern gezielt ihnen Verhandlungsangebote und Kooperationsangebote machen. Ich war letztes Jahr in Beijing, als die Elektroautozölle erhoben worden sind von den Europäern nach Biden. Und die Empörung war so prononciert, es war wirklich schwierig, über Stunden hinweg in andere Gespräche überhaupt hineinzukommen. Wie kann es sein, dass die Europäer das jetzt machen? Das war ein entscheidender strategischer Fehler meiner Meinung nach. Aber das deutet darauf hin, dass Beijing tatsächlich vielleicht mehr Interesse an Europa hat, als man sonst immer sagt. Man sagt ja, die Chinesen interessieren sich nicht für Europa. Das halte ich für falsch. Sie verstehen die Statistik, sie verstehen die Größenordnung. Der europäische Markt ist nach wie vor wichtig, die Industriekapazitäten sind wichtig und die Finanzkapazität ist wichtig. Und in all diesen Bereichen gibt es die Möglichkeit der Kooperation. Und gerade wo jetzt die Amerikaner im Wissenschaftsbereich auch noch die Türen zumachen für China, es ist wirklich eine durchaus wichtige historische Gelegenheit, da eine neue Form der Kooperation aufzubauen. Wenn du fragst, was würde mich optimistisch stimmen, es wären Bewegungen in diese Richtung. Bei allen Vorbehalten, die man natürlich machen muss.
Ja, spannend. Wahrscheinlich mal noch Gelegenheit für weitere Podcasts. Ich glaube, es gibt sicherlich im Sinne einer Track-Strategie auf mehreren Gleisen zu fahren, schon auch noch spannende Gelegenheiten, mit Indien verstärkt zusammenzuarbeiten. Es ist auch das einzige Land, das einen, finde ich, sehr ernsthaften Versuch unternimmt, eine eigene PV-Industrie aufzubauen. Und ich glaube, im Sinne eines guten Wettbewerbs ist es nicht schlecht, wenn nicht alles nur auf China angewiesen ist. Es ist sinnvoll, da die eine oder andere Alternative zu haben. Und wir werden ja auch nochmal in einem kommenden Podcast über die Golfregion reden. Kann man da irgendwie produktive Zusammenarbeit generieren. Auch da ist es schwierig, mindestens so schwierig wie mit China. Genau, das sind die Herausforderungen, die vor uns stehen. China ist zentral, aber es gibt noch ein paar andere Player, mit denen man auch Kooperation ausloten muss.
Ich glaube, damit kommen wir für heute zum Schluss. Wir verlinken in den Shownotes nochmal den Videomitschnitt von der Rede von Adam, wo wir jetzt ein paar Teile gestreift haben, aber wo auch noch vieles anderes Interessantes drin steckte. Deshalb große Empfehlung. Und bis zum nächsten Mal.
Ja, wir freuen uns drauf.